Heute unterhalte ich mich mit Max Panradl über den Abbau von Moor. Über LKW, über Bagger, über einen riesengroßen Spielplatz und warum die Fläche nach dem Moorabbau besser ist als vorher.
Gesunde Geschichten. Bad Aibling erleben und leben. Wir erzählen die Geschichten hinter den Menschen der Kurstadt Bad Aibling.
Hallo Max, du bist ja der, der das ganze Moor nach Bad Aibling fährt mit dem LKW.
Ja, das hat sich damals so ergeben, dass ich also in die Firma reingekommen bin und ich fahre seit 85 Moor.
Bist du mit deinem Vater damals ins Moor gefahren?
Mit meinem Großvater.
Mit deinem Großvater?
Mhm. Ich habe die Firma vom Großvater übernommen. Und also uns gibt es seit 1939.
Ei, das war eine wilde Zeit auf jeden Fall.
Das sind ja momentan wieder wilde Zeiten. Also.
Lassen wir mal so stehen. Kannst du dich noch daran erinnern, dass du zum ersten Mal mit deinem Großvater ins Moor gefahren bist?
Nein, ich sage jetzt einmal, da waren wir Kinder. Wir haben früher mit der Feldbahn gefahren, also so ein Diesellok und hinten Kipploren. Und ja, ein alter Seilbagger im Moor gestanden. So, musst du dir vorstellen, Radlbagger auf Baggermatratzen, mitten im Sumpf. Und also eine alte Kipplore steht bei uns noch im Heimatmuseum vorne. Also die kann man sich noch anschauen.
Okay. Sind da Schienen gewesen? Hat dann ja, dein Opa die reingebaut?
Das war eine Schmalspurbahn, so sag jetzt mal 60er Spurweite.
Ja.
Also richtig mit Eisenbahnschwellen und Schienen und was weiß ich, Weichen und Lokschuppen. Und also das waren, ja, sag jetzt mal, natürlich auch im Winter harte Zeiten. Ja. Wie du sagst, du musst das Gleis rammen und mit Sand strahlen, weil sonst bringst du die Kraft nicht aufs Gleis. Und Und das ist praktisch vom Abbau nach vorn gefahren worden bis zur Umladestation, wo es dann auf den LKW umgeladen worden ist. Und ja, da war dann auch wieder ein Seilbagger, der hat das dann praktisch auf den LKW verladen. Und so haben die Kliniken bedient worden.
Ein Seilbagger deshalb, weil er nicht so schwer ist?
Weil er erstens nicht so schwer ist und ich sage jetzt mal, damals hat es auch keine Hydraulikbagger gegeben. Ne?
Ja, okay.
Also das war mit Seilgeräte, ist halt losgegangen.
Ja. Aber 39 hat dein Opa noch
mit dem Spaten. Ich sage jetzt mal, die ursprünglichen Firmengeschichten, das war Schrotthandel und so nach dem Krieg halt Kohlehandel, das haben wir immer noch im Gewerbeschein drin. Haben wir nie gelöscht. Und Moorabbau hat er 64 angefangen.
Ja.
Also da haben dann ein paar Klinikleiter zu meinem Großvater gekommen und hat selbst gesagt, Panradl, möchtest du Moor fahren? Ja?
Da hat er gesagt, ja, okay, wenn
es keine. Können wir auch machen. Ich meine, das war damals ganz anders. Ich meine, der hat sich halt irgendeinen Bauern gesucht mit einer Fulzen und dann ist der hingegangen und sagt, du, ich will Moor abbauen. Und dann sind die einig geworden. Ja? Und dann haben die angefangen, ohne Plan, ohne Genehmigung, ohne irgendwas.
Das ist heute, glaube ich, ein bisschen anders. Können wir gleich nochmal drauf zurückkommen. Wie war das denn? War das für dich ein Spielplatz oder war das die Arbeit vom Opa? Oder wie war das für dich?
Ja, das war ein großer Spielplatz. Also,
bist du selber auch Lokomotive gefahren?
Ja, das war nicht schwer. Also du hast starten müssen und dann den Hebel nach vorne und nach hinten drücken. Bremsen in dem Sinn, ja, hat es nicht groß gegeben. Und du kannst ja nicht verfahren, also du musst auf dem Gleis bleiben.
Hat das deine Begeisterung fürs Moor geweckt und war dir schon immer klar, du willst es weitermachen?
Nein, es war ganz anders. Also, für mich war eigentlich klar, dass ich das nicht weitermachen will.
Ach so?
Nein, also ich habe ursprünglich dann nach der Schule Speditionskaufmann gelernt.
Was ja durchaus auch mit Zügen und LKWs zu tun haben kann.
Ja klar, halt alles eine Nummer größer. Und ich wollte immer ins Ausland. Also für mich war klar, dass ich nach der Bundeswehr nach Australien gehe. Also Arbeitsvertrag, alles gehabt.
Ah.
Und dann hat es aber, sag jetzt einmal, mein Vater war in der Firma angestellt. Und der hat dann einen Unfall gehabt und ist länger ausgefallen. Und dann habe ich meine Großmutter geholt, ich muss sofort heim und da weitermachen. Also wie gesagt, ich habe eigentlich so mit 15, 16 überhaupt nichts mehr am Hut gehabt mit der Firma daheim. Ja, ich wollte eigentlich raus.
Ja.
Und dann mit 19 bin ich daheim eingestiegen. Also ich habe dann so innerhalb zwei Wochen einen LKW-Führerschein gemacht, also mit Sondergenehmigung und was weiß ich, Idiotentest damals nur. Und das war dann beschränkt, sage ich jetzt mal, auf Solofahrzeug und nur bei uns im Landkreis halt, dass wir halt Bad Aibling die Kliniken bedienen können. Ne?
Ja, ja.
Und so bin ich da dazugekommen.
Das machst du, seit du 19 bist?
Ich mach das, also ja, sag jetzt mal seit 85, das war gerade so mein 20. Geburtstag, habe ich meinen Führerschein gemacht. Ja. Und seitdem fahre ich daheim Moor.
Ja, Wahnsinn. Das Moor, wir haben jetzt schon einiges darüber gelernt, aber vielleicht kannst du uns nochmal einen kleinen Einblick daran geben, wie das eigentlich entstanden ist.
Ja gut, ich sage jetzt einmal, das Moor im Rosenheimer Becken, das ist, sage jetzt einmal, nach der letzten Eiszeit entstanden, und zwar in dem Becken vor dem Inngletscher.
Ja.
Und das war der Rosenheimer See. Und wie der Inn dann den Durchbruch gemacht hat, da bei Wasserburg unten, also Adl, ist der See ausgelaufen, ganz einfach. Und in die Senken ist das Wasser überblieben. Und da haben sie also dann die Moore entwickelt.
Und Moor ist, sind alte Pflanzenreste?
Ja, man muss sich das vorstellen. Also es gibt verschiedene Moore. Also es gibt einmal den Niedermoortorf. Das ist die Moorfläche, sage jetzt einmal, ab dem Wasserspiegel nach unten.
Ja.
Ja, also das heißt, Schilf stirbt ab, fällt auf den Grund und vertorft.
Ja.
Und irgendwann verdrängt der Torf das Wasser, weil halt einfach das Becken voll ist. Und dann geht der Moorkörper nach oben. Und da entsteht dann, also nach dem Übergangsmoor, entsteht das Hochmoor. Und der Hochmoorkörper wächst ja aus dem raus.
Ah, Hochmoor hat also gar nichts damit zu tun, über die Lage, wie hoch das ist, sondern also dass nicht es jetzt über das Lage Wasser über
normal Null, sondern einfach wie von der Entstehungsgeschichte her.
Ja.
Und man kennt das auch bei uns, den Unterschied, also das, der Niedermoortorf, das ist der speckige, der ist mehr vertorft, du siehst zwar nur die Moor, also die Schilffasern zum Beispiel, und der Hochmoortorf, der hat viel mehr Pflanzenfasern drin, die noch nicht zersetzt sind, also der ist viel faseriger.
Was ist der Unterschied für den Einsatzzweck?
Das ich sage jetzt mal, für einen Badebetrieb, also von der balneologischen Seite ist beides geeignet. Die Faser von dem Hochmoortorf, die geht mehr auf, wenn man das aufheizt beim Aufrühren in der Wanne. Also man muss sich das vorstellen, so ein bisschen wie ein Hefeteig.
Ja?
Also das quillt mehr. Und, aber ich sage jetzt mal, von der balneologischen Seite, von Temperaturhalten und so, ist eigentlich kein Unterschied.
Das ist der gleiche.
Also ist beides geeignet. Und ich sage jetzt mal, das wird bei uns auch vom Abbau her ein bisschen gemischt. Und also Torfqualität in Aibling ist top. Ja. Wir haben eins von den besten Moore in Europa.
Ja, das haben wir in der Folge vom Andreas Egger schon gelernt. 252 Zusatzstoffe gibt es. Oder Inhaltsstoffe, nicht Zusatzstoffe. Es ist ja der natürliche.
Ich habe es zwar nicht nachgezählt, aber ich glaube es ihm.
Ja, aber es gibt einen, er hat es nachgezählt. Ich glaube, er hat es auch nicht selber gezählt.
Ja, wir haben es auch in der Analyse drin.
Also ihr baggert das Moor raus, jetzt direkt auf LKWs, oder?
Ja, also wir sind ja seit 95 unter naturschutzsichtlich geschädigten Flächen mit dem Abbau tätig. Man muss sich das so vorstellen, also das ist eine Wiese, die wo trainiert ist, also schon entwässert ist.
Ja.
Und wir deren also kleinflächig abbauen, wir bauen immer komplett bis zur Sohle ab.
Ja.
Also nicht jetzt so mit dem Frästorf, dass du sagst, du hast so riesige Flächen aufgebrochen, sondern wir sind relativ kleinflächig.
Ja.
Und da ziehen wir also mit dem Bagger praktisch die Humus, also die Grasnarbe und die Humusschicht ab. Lagern das seitlich.
Also ihr bewegt euch auf Gelände, das eh schon vor Jahrzehnten entwässert wurde. Es schaut aus wie eine Wiese.
Vor 50 Jahren entwässert worden
und
landwirtschaftlich genutzt als Wiese.
Ja.
Ich sage jetzt einmal, war nie der große Hit als Landwirtschaftsfläche, weil es halt einfach zu nass war und auch der Boden einfach zu sauer. Ja. Also da war jetzt nicht so
Wiese intensiv geht, in aber Nutzung, sage ich jetzt einmal.
Und ich sage jetzt einmal, nach der Humusschicht kommt der für uns verwendbare Torf. Und da in der Oberschicht haben also noch Wurzeln drin und teilweise auch alte Baumstöcke.
Ja.
Also wirklich komplette Stöcke, die wollen wir halt noch mit dem Bagger aufzeiten. Ne?
Wow.
Und dann können sie mir für einen Bodybetrieb hernehmen. Das wird also direkt auf den LKW geladen und dann zu den Kliniken gefahren, wo die Wasser zusetzen und aufbereiten. Ne?
Was kommt nach dem Torf?
Also,
oder wie viel Meter Torf sind das? 1, 2, 3 Meter?
Also wir bauen zwischen 2,5 und 3,5 Meter Tiefe ab, Gesamtabbautiefe.
Ja.
Und der Abraum oben sind so 20 Zentimeter ungefähr.
Ja.
Und nach dem Torf kommt also eine Seetonlage. Das ist praktisch der Seegrund gewesen, also die wasserundurchlässige Schicht. Und also was weiter hergeht drunter, weiß ich nicht, weil wir dürfen nicht weiter kommen. Also. Aber normalerweise geht irgend so ein Schotter her vom Gletscher.
Irgendein halt, Schotter, ja. Und dann wird es irgendwann, wenn man noch weiterkommt, muckelig warm.
Songs.
Ja. Ja, ich komme aus dem Ruhrgebiet, okay. Da wissen die das.
Okay.
Dass es unten im Boden dann irgendwann sehr warm wird.
Ja gut, wir haben ja auch Geothermie da, so wisst ihr nicht.
Ja. Der grundsätzliche Abbauprozess ist wie bei deinem Großvater, oder? Du fährst mit dem Bagger rein, schaufelst es rum. In dem Fall lädst du es auf einen LKW, früher auf eine Lore.
Im Prinzip schon, ja. Also ich sage jetzt einmal, in unserem alten Abbaugebiet, also in der Willinger Filze, waren wir ja 85 tätig bis 2000. Ist genauso gelaufen, als wir es mir jetzt machen. Also du musst dir vorstellen, das Abbaugebiet ist wie ein großer Sandkasten. Ja. Und wir haben also eine feste Zufahrtsstraße bis zum Gelände und dann fahren wir auf Stahlplatten in die Wiese rein, dass ich halt mit dem LKW fahren kann.
Ja.
Und der Bagger hat also Meterketten,
ja,
von der Breite her und hat auch, ist also ein Long Reach, der gelangt also 17 Meter raus.
Boah.
Da haben wir halt nicht so viel Bleche bauen müssen,
ja, klar,
mit den Fahrten. Und ja, im Prinzip das Gleiche. Wir bauen von oben bis unten bis zur Unterschicht auf einmal ab und verloren das halt auf den LKW.
Ja. Dann kommt es in die Kliniken oder zum Andreas Egger. Dann wird es in die Badewanne geleitet. Was passiert dann?
Also die Kliniken und also die Häuser, wo wir Bäder machen, die haben also so einen Aufgabebunker, wo wir reinkippen.
Ja.
Da setzen die Wasser zu und dann wird das aufgerührt.
Ja.
Von dort wird es in die Heizkessel gepumpt, das Moor auf 42 Grad erhitzt und dann in die Wanne, wo der Patient 20 Minuten drin sitzt. Und anschließend läuft also der Moorschlamm auch wieder in einen anderen Bunker, wo das dann mit einem Saugfahrzeug rausgesaugt wird und kommt wieder in unser altes Abbaugebiet zurück. Also wir renaturieren die alten Flächen.
Was passiert dann mit dem Moor? Also das kommt da irgendwie hin, dann regnet es da wieder drauf. Denn es ist ja zwischendurch auch was passiert. Es wurde Wärme zugesetzt, es lag Mensch drin.
Ja gut, da haben wir wieder beim Biologischen. Also dem Moor an sich passiert nicht viel. Also durch die Erhitzung auf 42 Grad werden teilweise alte Samen aktiviert, die wohl also auch in dem Moor enthalten sind. Und wir haben auf den Renaturierungsflächen also zum Beispiel Seckengrasarten, die es sonst nirgends mehr gibt.
Okay, zum Beispiel welche?
Jetzt fragst du mich zu, ich bin also kein Gärtner nicht, aber. Also, weil Stefan hat auch schon seine Untersuchungen gemacht da draus. Und die haben also nachgewiesen, dass das Torfwachstum auf den Flächen wieder einsetzt, das Natürliche.
Ah, tatsächlich. Mhm. Also das, was dann da drauf fällt, an Laub, an Seegras oder an Schilf.
Der Torfkörper, der wächst wieder. Ja.
Der Wahnsinn. Also es ist ja besser, das, was ihr macht, als wenn ihr es einfach nur unter die Wiese nicht abbaut.
Also ich sage jetzt einmal, dem alten Abbaugebiet, das war, wie wir in Bayern sagen, ein Fuzen. Ja. War aber auch schon vorgeschädigt, bevor wir angefangen haben. Also da haben die vor 200 Jahren schon Brenntorf gestochen.
Ja.
Für die Aiblinger Brauereien, für die Melzereien, als Streutorf für die Landwirtschaft. Und wie wir da reingekommen sind, haben wir zum Beispiel lauter unterschiedliche Höhen vorgefunden. Also da waren Rücken drin, die wo noch Hochmoor sind. Da waren ausgestochene Flächen drin. Also das war ein bisschen Herausforderung, auch damals mit dem Straßenbau oder für die Eisenbahn. Und ich sage jetzt einmal, es sind halt auch immer wieder Sachen hergegangen, alte Bierflaschen von unseren Vorgängern, ja, oder so Metallteile von die Wurstelmaschinen. Oder, die haben das mit Dampfmaschinen abgebaut. Ja.
Ja.
Also das ist industriell abgebaut worden, der Torf. Und ich sage jetzt einmal, wir haben halt dann auch wieder bis auf die Sohle abgebaut.
Ja.
Dann haben wir außen befahrbare Dämme errichtet und dann ist der Moorschlamm da eingefüllt worden.
Ja.
Also, das sind Becken, die haben 300 Meter lang, 200 Meter breit. Und damals haben wir nur bis 5 Meter Tiefe abgebaut, also die waren gern bis eben aufgefüllt worden.
Ja.
Es sind Filterbrunnen installiert worden, also damit die Moorschlamm praktisch wieder sauber entwässern kann, weil wir kriegen ja die dreifache Menge zurück durch das Wasser, was dazu gesetzt wird, als was wir abbauen. Und wir haben ja jahrzehntelang, sage ich jetzt mal, unseren Nachbarort auch mit entsorgen müssen. Und ich sage jetzt mal, auf den Flächen setzt dann das natürliche Wachstum wieder ein. Also wir haben ein Becken draus, da ist eine Sonnentaupopulation, also die ist in Europa einmalig.
Was ist Sonnentau?
Das ist also eine kleine fleischfressende Pflanze.
Ja.
Die macht die Blätter so auf und wenn da wirklich eine Fliege macht, zack.
Und das sind aus den Samen von dem Moor, also das sind irgendwie tausende Jahre alte Samen, die da wieder aufgehen.
Ja, also wie gesagt, die sind in dem Moor enthalten und durch das Aufwärmen auf 42 Grad und dass die wieder an die Oberfläche kommen, fangen die wieder das Treiben an.
Das gibt's ja nicht.
Doch, gibt's. Und wie gesagt, die Flächen, wenn wir dann wirklich fertig sind, die haben alle in der Biotopkartierung drin. Das ist ja unser Problem. Wir richten ja da draußen, also wir haben da in der Willinger Filze Flächen hergerichtet, aus damaliger Sicht eventuell zur Wiederverwendung. Ja. Wie es in andere Kurorte auch gemacht wird, was ja auch Sinn macht.
Ja.
Aber ich darf da nicht mehr rein, weil das alles praktisch Biotopflächen sind.
Ja. Kann man das besichtigen?
Also offiziell leider nein, weil das Gebiet gehört mittlerweile der Autobahndirektion Südbayern und die wollen also keinen Publikumsverkehr haben.
Ja, okay. Aber es gibt in Bad Aibling Moorführungen, das weiß ich. Und die werden wir nämlich in den Shownotes verlinken, in die Sternthaler Filze. Da gibt es immer mittwochs im Sommer Moorführungen.
Aber es geht halt leider nicht an unseren Abbau raus. Aber zumindest haben die Leute mindestens Gelegenheit, dass sie mal den Moor überhaupt zeigen. Ja?
Genau, man hat überhaupt mal die Möglichkeit und auch jemanden, der halt Fachkenntnis hat und der einen da durchführt, das mal tiefer kennenzulernen.
Und die meisten wissen ja, wie ein Bagger ausschaut. Also
ein Bagger und ein LKW habe ich auch schon mal gesehen. Aber spannend, also ich finde natürlich total spannend, diese Renaturierung und ja, dass am Ende da ein Biotop entsteht, was in Europa was in Europa einmalig ist.
Ja, ich meine, du musst dir vorstellen, wie wir angefangen haben in der Schurbreifilze, das war ein Sekundärbewuchs aus Naturschutzsicht. Da waren halt Fichten drauf und ein paar Birken und das Ganze war entwässert, also eigentlich wertlos. Und wir haben zwar ein Entwässerungssystem drin, in den Auffüllbecken, aber ich sage jetzt einmal, die Moorspeicherfähigkeit ist wieder gegeben. Ja. Also das sind auch Ausgleichsflächen, sage ich jetzt einmal, bei Hochwasser oder so. Das Ding saugt wie ein Schwamm. Ja,
ja stimmt. Ein Riesenthema.
Also dieses Thema ist wieder gegeben auf den Flächen, wo wir fertig sind. Ja.
In der Story von Andreas Egger ging es um die einschneidenden Erlebnisse inmitten der Moorkrise. Kannst du das nochmal schildern, wie es aus deiner Sicht war, als auf einmal keine Menschen sich mehr in die Moorbadewannen niederließen?
Ja gut, du musst ja sagen, das war ja nicht freiwillig, dass die gesagt haben, sie wollen keine Moorbäder mehr, sondern das war ja unser damaliger Gesundheitsminister.
Groß geht raus.
Der wurde 2000, sage ich jetzt einmal, die Leistung aus dem gesetzlichen Katalog gestrichen hat. Es hat uns ziemlich getroffen, also da waren wir knapp davor, da mal aufhören. Weil damals wirklich von einem Tag auf den anderen, also das ist mit 30% Umsatzrückgang losgegangen und im Laufe von einem Jahr ist das auf über 50% gegangen, weil die ganzen Häuser alle geschlossen haben. Und da haben wir gerade das neue Abbaugebiet eröffnet. Also wir haben da einen Monat gefahren, wir haben da richtig in Vorleistung gegangen mit Straßenbau und Entwässerung, Lagerplatz bauen und dann haben wir 4 Wochen gefahren und dann ist nichts mehr gegangen.
Boah. Für einen Unternehmer grauenvolle Vorstellung.
Ja, aber für das sind wir Unternehmer, da haben wir uns was anderes erfüllen lassen. Ne?
Ich weiß. Was habt ihr euch einfallen lassen?
Ja gut, wir haben uns halt überlegt, was wir mit dem Moor sonst noch machen können. Und was wir auch, sag jetzt mal, machen dürfen vom Abbau her, also es hat schon medizinische Zwecke erfüllen müssen. Wir haben halt dann angefangen mit Moorbadezusatz für daheim, was wir halt direkt verkaufen können. Dann sind die Moorkissen dazugekommen. Mit der Firma Salus haben wir die Moorsalbe entwickelt. Und so ist eigentlich ein ganzes Portfolio entstanden, wo wir also, sag jetzt einmal, einen anderen Markt bedient haben als wir die Kurhäuser. Ja.
Dazu werden wir die nächste Folge machen, wo wir genau deine Frau Angelika dazu interviewen und befragen. Finde ich natürlich immer total spannend. Als Storyteller, eine Krise, daraus entsteht immer irgendetwas Neues. Es geht gar nicht anders, weil irgendwann ist jede Krise vorbei und dann gibt es was Neues. So war es ja auch mit Corona. Wie hat dich Corona getroffen?
Also mich persönlich gar nicht.
Ja.
Und, also,
aber als Unternehmer?
Als Unternehmer natürlich ganz hart. Wir haben also komplett abgeschalten worden. Die haben also die Kliniken 20 zugemacht. Über, weiß nicht mehr, bald ein halbes Jahr.
Ja.
Und dann sind die so irgendwo mit 20% wieder angefahren worden und seitdem laufen sie auf 50%. Also, ja, da sind sie dann zwei, also auf 50% gelaufen und dann langsam wieder rauf, aber eigentlich nicht mehr mit den Zahlen wie vor Corona.
Ja.
Und ja, also wir haben dann unsere Leute zwar durchgezogen, mit dem eigenen Geld, weil also die Hilfen, die haben wir auch wieder zurückzahlen müssen. Haben also ein paar so Vergabekriterien nicht erfüllt. Ja, ich kann meine LKW-Fahrer nicht in Kurzarbeit schicken, weil die sind weg.
Ja, ja.
Und die brauche ich aber wieder, wenn es losgeht. Ja?
Ja.
Und ich sage jetzt einmal, wir haben ja Mitarbeiter, die haben 45 Jahre dabei und ich sage jetzt einmal, die sind ja Familienmitglieder.
Ja.
Wir haben ja ein kleines Unternehmen und ja, das ist einfach nicht gegangen. Und aufgrund, da wir halt die nicht in Kurzarbeit geschickt haben, haben wir uns die Hilfen wieder genommen. Ja.
Ja.
Ich meine, ob man es versteht oder nicht, ist
ja
wurscht.
Ja. Nützt nichts, du bist immer noch hier.
Ja,
du bist immer noch Unternehmer, du fährst immer noch das Moor aus den Bädern raus. Der Andreas Egger hat erzählt, dass das Moor total aggressiv ist und seine ganzen Apparate angreift und er mittlerweile eine Lösung gefunden hat dafür oder dagegen. Wie ist es denn bei deinen LKWs, bei deinem Bagger?
Ja, also wir haben von den LKWs her, sage ich jetzt mal, von der Materialstärke her dickere Böden auf der Kippmulden. Auch die Bordwände sind massiver, also wir fahren die Stahlbrücken, wo die anderen Wasserbausteine fahren. Und ich sage jetzt einmal, so ein Brückenboden hat bei uns eine Standzeit von 10 Jahren ungefähr und dann ist er durch.
Ja.
Backerschaufeln, dasselbe, also wir brauchen alle 15 Jahre neue Löffel.
Ja.
Weil das einfach ja, erstens einmal abrasiv ist durch die feinen Sand, die wo drin sind und Lehmanteile und das andere ist halt die Säuregeschichte, ja, wo drauf ist. Das sauerne Milieu. Was natürlich für Gesundheit wieder gut ist und für die Moorbäder, aber für die Maschinen ist schlecht.
Ja, okay. Die Maschinen werden ersetzt und die Menschen werden wieder heile.
Ist doch so herrlich, ne? Läuft's.
Die letzte Frage. Warum ist Bad Aibling für dich eine gesunde Stadt?
Also ich habe selben, oder ich, anders gesagt, ich bin ein gebürtiger Aiblinger. Ja. Ich habe 51 Jahre hier gewohnt. Und also ich habe selber gekämpft seit 20 Jahren mit Bandscheibenvorfällen. Und ich habe also auch die Moorbäder erlebt und die Moorkissen und die ganze, ich sage jetzt einmal, Physiotherapie und Behandlung vor Ort. Und das ist halt einfach ein Riesenvorteil, wenn du sagst, du hast das alles daheim.
Ja.
Du musst nirgends groß hinfahren, sondern du kannst dir selber helfen lassen.
Ja. Gibt es äußerst selten und ein so hochqualitatives Moor wie in Bad Aibling gibt es gar nicht. Das haben wir auch gelernt.
Ja.
Also Max, vielen, vielen Dank für das Gespräch und danke, dass du immer wieder rausfährst in die Filze, um das Moor abzubauen.
Immer wieder gern.
Falls euch diese Folge gefallen hat, folgt und abonniert uns auf allen Podcast-Plattformen. Wenn ihr Kontakt zu uns aufnehmen wollt, schreibt uns gerne eine E-Mail podcast@bad-aibling.de.